Deutschlandfunk, Interview.
Am Telefon ist nun Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler und bis vor kurzem Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Guten Morgen.
Ja, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Herr Janssens, vorab, bevor wir über diese Entscheidung heute sprechen, rechnen Sie damit, dass es in Deutschland zu Triage-Situationen kommen wird?
Die ganz harten Priorisierungsentscheidungen, die hier auch in dieser Klage angesprochen werden, sind bisher nicht eingetreten und werden aller Voraussicht nach nicht eintreten. Und auch hier, finde ich, da will ich mal direkt ins Thema einsteigen, ist ja der Gesetzgeber auch gefordert. Der muss ja sicherstellen, dass genau das nicht eintritt. Ich nenne jetzt mal einfach den Personalmangel, der ja dazu beiträgt, dass unter Umständen eine Ressourcenknappheit entsteht. Hier ist in den letzten Jahren nicht gehandelt worden. Das wäre mal eine gute Gelegenheit, hier einzusteigen und sicherzustellen, dass sowas überhaupt erst gar nicht eintritt, diese tragische Entscheidungssituation.
Das heißt, es ist eher eine theoretische Debatte, die wir da führen?
Nein, das ist keine theoretische Debatte. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir kommen jetzt in die Omikron-Situation herein mit sehr hohen Infektionszahlen. Zwar verläuft es nicht mehr so schwer, aber Mitarbeiter in den Krankenhäusern werden zusätzlich infiziert und das System bricht zusammen oder droht zusammenzubrechen. Dann könnten Versorgungsengpässe entstehen, die sowohl Covid-19, aber auch nicht Covid-19-Patienten betreffen. Wir hatten ja schon in den letzten Wochen und Monaten gerade im süddeutschen Raum schwierige Situationen, wo Operationen verschoben werden mussten. Also eine sogenannte versteckte, implizite Priorisierung halt stattgefunden hat. Also das hat ja schon in den letzten Wochen eigentlich stattgefunden. Es wurden Operationen verschoben. Ob das zum Nachteil von Patienten gewesen ist, kann ich an der Stelle noch gar nicht beurteilen.
Wir haben gerade im Beitrag die Situation, die Klage sozusagen skizziert bekommen. Sie haben sich als Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin ja auch intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann teilen Sie die Sorge der Klägerinnen und Kläger nicht. Warum?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde an dieser Stelle ganz klar betonen, ich glaube, es ist leider Gottes ein Missverständnis, dass unsere Handlungsempfehlungen bedeuten würden, dass Behinderte nicht gleich behandelt werden. Ganz im Gegenteil. Eine unserer höchsten Prämissen in der medizinischen Behandlung von Menschen ist die Gleichbehandlung. Und da spielt es tatsächlich für uns gar keine Rolle, ob der nun behindert ist oder nicht behindert ist. Und die Klägerin, die ja eben auch in ihrem Beitrag zu Wort kam, befürchtet ja, dass sie von vornherein ihre Situation gegenüber einem jungen Sportler aufgewiegen werden würde. Das tun wir nicht. Wir tun im klinischen Alltag, beachten nicht, ob einer im Rollstuhl kommt oder nicht, sondern wir blicken tatsächlich auf sehr komplexe Zusammenhänge, nämlich die Begleiterkrankungen. Diese Begleiterkrankungen, schwer Herzschwächen, Nierenschwächen etc., genau die bestimmen tatsächlich im weiteren Verlauf die Erkrankung und auch die Prognose des Patienten. Und deshalb muss auch gleich, das fordern wir, natürlich müssen auch Behinderte mit Nichtbehinderten auch gleich behandelt werden. Aber das gilt dann aber auch, wenn sie schwerste Begleiterkrankungen haben, dass diese schweren Begleiterkrankungen auch in die Beurteilung mit einbezogen werden. Und das ist ein sehr komplexer Vorgang. Und der wird, und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, auch nicht mit einer Losentscheidung und auch vor allen Dingen nicht, wie die Behinderten gesagt haben, mit einer First Come, First Served. Also wer zuerst kommt, bekommt das zuerst geregelt werden können. Das ist ja nahezu anachronistisch. Mhm. Das Behinderte sagen, die ja tatsächlich sogar vielleicht einen Nachteil hätten, weil sie nicht so schnell ins Krankenhaus kommen. Also ich denke, hier werden wir und ich hoffe auch, dass der Gesetzgeber bzw. das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber den Hinweis gibt, dass wir Ärztinnen und Ärzte, die Behandlungsteams in ihren Entscheidungen gestärkt werden, unterstützt werden. Wir haben es doch schon bei der Organspende. Da gibt es Regelungen. Da wird nach Dringlichkeit und, ich nenne jetzt den zweiten Brief, Erfolgsaussicht bewertet. Und hier hat der Gesetzgeber ja schon Hinweise gegeben. Die Bundesärztekammer hat entsprechende Handlungsempfehlungen entwickelt. Genau das wäre richtig. Aber dass wir jetzt den Richter am Bett des Patienten sitzen haben, das wollen wir Ärztinnen und Ärzte mit Sicherheit nicht, sondern wir müssen das Vertrauen bekommen, wieder zurückgespielt bekommen, dass wir klare, ausgewogene Entscheidungen treffen und wirklich, und wir blicken nicht auf Alter, nicht auf sozioökonomisch schwache Menschen. Das ist entscheidend. Wir brauchen das Vertrauen der Gesellschaft in unsere Entscheidung. Dann können wir auch gut entscheiden.
Das heißt, Sie brauchen Leitplanken vom Gesetzgeber. Wie detailliert sollen die denn sein, dass Sie dann trotzdem noch diese Freiheit, die Sie gerade skizziert haben, der Entscheidungsmöglichkeit haben?
Es wird unmöglich sein, dass der Gesetzgeber medizinische Vorschriften macht. Das würde ja alles aushebeln. Das würde die gesamte Medizin aushebeln. Wir werden von jetzt an
nicht mehr.
Aber
welche Vorgaben brauchen Sie? Sollten das sein? Oder könnten das sein?
Ich habe Ihnen gerade eben zum Beispiel das Beispiel der Organspende genannt. Hier hat der Gesetzgeber gesagt, es soll nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht bewertet werden. Erfolgsaussicht, genau das ist ja eines der wichtigsten Punkte, dass wir die Erfolgsaussicht bewerten. Und dann sind die Mediziner an der Reihe. Und in unserer Handlungsempfehlung steht übrigens sehr detailliert drin, nach welchen Kriterien wir vorgehen. Und im Übrigen, das machen wir jeden Tag, dass wir uns jeden Tag sehr genau unsere Patientinnen und Patienten anschauen und schauen, was ist die Erfolgsaussicht vor dem Hintergrund der schweren Begleiterkrankung, dass wir einen schweren, schwerkranken Patienten mit und ohne Covid-19 durch die Intensivtherapie durchführen. Und dann müssen wir in dem Einzelfall immer Therapiezieländerung vornehmen. Wir wägen aber nicht Menschenleben gegen Menschenleben ab, sondern versuchen an der Stelle immer vorausschauend die Patienten über die Behandlung hinaus zu beurteilen und dann Entscheidungen fällen wir.
Wir sprechen ja gerade aufgrund vor allem der Corona-Pandemie und aus der Rechtswissenschaft, da gibt es jetzt Stimmen, die sagen, dass der Impfstatus auch berücksichtigt werden sollte bei dieser Priorisierungsentscheidung. Zitat, da eine entscheidungsfähige, volljährige Person wesentlich oder gar ausschließlich durch eigenes Verhalten ihre Notlage verursacht hat, sprich, sie hat sich nicht impfen lassen. Könnte Ihrer Meinung nach der Impfstatus ein Argument sein?
Sehen Sie, und an genau der Stelle haben wir nämlich unsere Empfehlung gerade aktualisiert und haben auch an der Stelle ganz klar darauf hingewiesen, Gleichbehandlung, der Impfstatus spielt hier definitiv keine entscheidende Rolle bei Priorisierungsentscheidungen. Das wird sehr intensiv diskutiert, übrigens auch von Rechtswissenschaft. Ich finde es nahezu zynisch, sowas zu fordern, denn wer kann denn von den Juristen beurteilen, wie es dazu gekommen ist, dass jemand eine Entscheidung gegen eine Impfung getroffen hat? Dann muss der Staat dafür sorgen, dass dieser ganze Irrsinn im Internet aufhört, die Beeinflussung von Menschen aufhören durch Fake News etc. Da fängt das Übel dann doch an und da kann ich doch nicht einen Menschen, weil der irre geführt worden ist, weil der die falsche Entscheidung getroffen hat, ihm an dieser Stelle eine Behandlung vorenthalten. Nein, das tun wir Ärztinnen und Ärzte nicht. Das würde ja auch bedeuten, dass ich einen Raucher, der jahrzehntelang geraucht hat, der sich geimpft hat und dann aber trotzdem eine sehr, sehr schlechte Lunge hat, eine Covid-19-Pneumonie bekommt, nicht behandelt und sagt, naja, das ist ja auch deine Entscheidung gewesen, dass du geraucht hast oder du bist übergewichtig. Auch das ist ein ganz negativer Faktor für die Prognose eines Patienten, dann wirst du nicht behandelt. Also nein, an der Stelle beharren wir darauf, Gleichbehandlung, geimpft, ungeimpft, spielt für uns keine Rolle, sondern wir blicken dann auch gerade bei diesem Patienten auf die Erfolgsaussicht. Hat er eine Chance? Natürlich schafft das innerhalb der Behandlungsteams für viele Diskussionen, aber wenn Sie die vernünftig führen und wenn wir das aufgeben, dieses Bollwerk, dann ist ein Tor geöffnet. Das möchte ich gar nicht mehr vorstellen, was wir dann für Entscheidungen treffen müssen in Zukunft.
Sagt Uwe Janssens, Chefarzt am St. Antonius Hospital in Eschweiler, bis vor kurzem Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen.